Lachs Brunch. Der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen bei Lachs Brunch 44. Heute wieder mal mit einem Gast. Hallo Herbert Hinringer.
Hallo Anselm, hallo Nefeli, hallo ZuhörerInnen.
Hallo ZuhörerInnen.
Ja, ich freue mich total, dass Herbert Hinringer da ist. Ich stelle ihn kurz vor. Herbert Hinringer, in Passau geboren, kam 2005 an Silvester nach Hamburg und neulich hat auf einer Lesung erzählt, dass er dachte, dass die Silvesterraketen nur für ihn seien, was ich sehr schön finde. Und ich wünsche dir, dass ganz viele Raketen weiterhin nur für dich sind.
Die waren leider nicht für mich. Ich habe es recht schnell festgestellt.
Nein, wir wollen daran festhalten.
Okay, nächstes Silvester freue ich mich schon.
Dream the
Vielen
dream.
Dank.
Jedes Jahr wird in Hamburg quasi Herbert Hinringer sein gefeiert. Er arbeitet als Sozialpädagoge und verfasst aber Lyrik und Prosa. Er hat 3 Gedichtbände veröffentlicht und aber auch ein Anti-Hamburg-Buch unter dem Pseudonym.
Wegen der Silvesterraketen, die nicht für mich waren.
Genau, richtig. Quasi für jede Einzelne unter dem Pseudonym Uwe Uns. Warum eigentlich Uwe Uns?
Ja, Uwe Seeler wird ja in Hamburg, glaube ich, so, das ist so ein hamburgischer Spitzname, Uns Uwe, und das habe ich einfach umgedreht, Uwe Uns.
Oh Mann, ey.
Und weil es natürlich gefährlich ist, in Hamburg unter Klarnamen
ein Rachebuch zu
wettern.
Ja. Als Passauer.
Ja.
Ja, aber obwohl er die Stadt angeblich hasst, hat er von der Stadt 2-mal den Hamburger Literaturpreis bekommen, zuletzt 2022. Und er war auch im Mare-Künstlerhaus letztes Jahr und hat da an seinem Roman geschrieben. Den er noch schreibt, genau. Und Herbert Hinringer hat heute ein Erzählband mitgebracht.
Aber ja, nicht von sich selbst, denn das ist ja bei uns so. Die eingeladenen Autorinnen und Autoren bringen Bücher mit, die sie super finden oder die sie stark geprägt haben oder über die sie auf jeden Fall zumindest mal reden wollen mit uns. In dem Fall ist es Tobias Wolff, Die entscheidende Nacht. Ich glaube, das ist im Original in den USA 1997 erschienen. Ich habe hier eine Version aus dem Berlin Verlag. Das sind Kurzgeschichten, das haben wir auch selten. Und die sind aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Ulrich Blumenbach und Frank Heibert. Und es sind 14 Geschichten in diesem Bändchen, wobei ja fast 300 Seiten, also in diesem Band. Und die sind in der Regel so 20, manchmal 30, manchmal 10 Seiten lang, aber im Schnitt halt so 20 Seiten lang. Und ich würde sie im Großen und Ganzen eher dem realistischen Erzählen zuordnen, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie weit das auf alle Geschichten zutrifft. Und es kommen Themen vor, die mit Beziehungen von Menschen zu tun haben, ein bisschen auch mit entrückten Zuständen, also Tendenz Wahnsinn, mit folgenschweren moralischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das Militär kommt vor, die Jugend kommt öfters vor als ein Thema, also junge Männer vor allen Dingen sind ein wiederkehrendes Thema. Und es sind, würde ich schon sagen, Geschichten in der klassischen großen Tradition der amerikanischen Short Story, die mit Edgar Allan Poe begonnen hat und bis heute eigentlich ungebrochen weitergeht. Und was aber trotz dieser Gemeinsamkeiten mit anderen Erzählern und Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts auch vielleicht die Besonderheiten sind, das können wir dann ja besprechen. Herbert, warum hast du uns dieses Buch mitgebracht?
Also für mich war ganz klar nach der Einladung, dass ich ein Band mit Erzählungen mitnehmen werde, weil ich finde, dass Erzählungen in Deutschland viel zu ein Schattendasein führen. Das möchte ich mit dieser Sendung heute ändern.
Ein und für alle Mal.
Ja, und alle ZuhörerInnen, ich glaube mal 700 pro Sendung so, sind aufgerufen, in der ersten Woche nach der Sendung jetzt ein Kurzgeschichtenband zu kaufen.
Und zwar egal welchen.
Egal welchen.
Aber
und
Hauptsache Kurzgeschichten.
Kurzgeschichten und cool. Dann zu lesen. Das ist so die Forderung, um hier weiter zuhören zu dürfen. Ich persönlich.
Ja, wir können nachfragen dann.
Ja, davon gehe ich aus. Wir haben die Adressen. für mich ist das tatsächlich so eine Gattung, die in Deutschland tatsächlich nicht so gut wegkommt. Und ich persönlich liebe die sehr. Und ich habe dann sehr lange überlegt, wenn Katrin Seddig nicht schon John Updike hier bei euch mitgebracht hätte ich bestimmt ein Erzählungsband von John Updike gebracht, weil ich den wirklich ganz, ganz großartig finde. Ich habe dann ganz viel gelesen, ein neuer Erzählungsband aus dem letzten Jahr von Otessa Moschweg war knapp davor. Salinger wäre auch in Frage gekommen, da war aber Stefan Beuse schon mit dem Fänger im Roggen. Und ich habe dann wirklich viel gelesen, John Cheever mag ich sehr, Margaret Atwood. Und ich habe mich dann aber für Tobias Wolff entschieden und ich habe jetzt in der Woche den Band nochmal gelesen und habe mich über meine Entscheidung gefreut.
Cool.
Weil ich diesen Erzählungsband wirklich ziemlich großartig finde und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ja.
Wann hast du das dann zum ersten Mal gelesen oder wie bist du auf Tobias Wolff überhaupt gekommen ursprünglich?
Ich glaube, ich habe tatsächlich den Roman Alte Schule, der glaube ich 2003 erschienen ist, den habe ich damals gelesen. Ich weiß gar nicht, ob der aufgrund irgendeines Feuilleton-Artikels und dann habe ich mir diesen Kurzgeschichtenband, glaube ich, kurz danach gekauft und habe das eben vor fast 20 Jahren wahrscheinlich gelesen.
Aber wie bist du an Oldschool, also an diesen Alte Schule-Roman überhaupt gekommen? Weil so prominent wurde der, glaube ich, dann 2003 nicht in Deutschland aufgeführt oder dargeboten. Ne?
Ich habe irgendwo eine Kritik drüber gelesen. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwie bin ich da drauf gekommen.
Also machst du das bis heute? Buchkritiken lesen und dann davon ausgehend was besorgen? Podcast hören und dann sagen,
natürlich,
das möchte ich gerne haben?
Podcasts hören, ich... Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, heutzutage sind es tatsächlich eher Podcasts. Ich höre euren Podcast sehr gern und habe mir einige Bücher schon gekauft, weil ihr drüber gesprochen habt.
Aha. Und war das meistens dann auch so, wie du es dir gedacht hast oder warst du oft verblüfft?
Nee, also das da ihr ja sehr ausführlich und auch, finde ich, tiefgreifend drüber sprecht, kann man sich schon ein gutes Bild machen.
Okay, ja. Also keine Fake News, die wir hier verbreiten. Wobei natürlich die Geschmäcker verschieden sind. Nefeli, du hast mit der geschickten Frage, wann er das Buch zum ersten Mal gelesen hat, natürlich abgelenkt von der Frage, die jetzt an dich gestellt wird. Wie fandst du es denn?
Sehr gut. Also es ist, also ich muss dazu sagen, Erzählungen und ich, es ist so eine Sache. Erzählungen sind mir immer sehr sympathisch und lese ich wirklich gerne. Hier war es auch wirklich so, dass ich gefühlt jeden Tag eine Erzählung gelesen habe und mich dann wahnsinnig darüber gefreut habe. Das Problem an Erzählungen und mir ist, ich vergesse Erzählungen unfassbar schnell. Also
du brauchst die Romanform, damit du sie überhaupt merken kannst. Man muss lange auf dich einreden, damit was hängen bleibt.
Es muss richtig in mich reingekloppt werden, damit ich mich an jede Geschichte erinnere. Wobei ich aber ganz viele Elemente...
Gleichzeitig magst du keine Bücher, die lang sind.
Ja, es ist...
Also,
es ist
die optimalen 220 Seiten muss man nicht volltexten, ja?
Unter 30 schwierig, mehr als 250 Seiten auch wiederum schwierig.
Okay. Magst du Kirchenglocken?
Nein, aber die Kirchenglocken mögen uns. Ja. Die bimmeln immer, wenn wir aufnehmen.
Ich war aber von vielen Geschichten berührt und amüsiert, was eigentlich eine tolle Mischung bei Literatur ist. Und ganz oft habe ich mich einfach des Menschseins erfreut. Also ich finde, dass das ganz viele so sehr menschliche Geschichten sind, wo Menschen einander begegnen und wo man sich manchmal einfach denkt, wie lustig einfach Menschen miteinander umgehen können. Oder das
lustig?
Ja, oder...
Das wäre jetzt nicht das erste Wort, was mir hier einfallen würde.
Naja, gar nicht mal unbedingt vielleicht lustig, aber dass es einfach, dass dieser Wunsch nach Interaktion da ist und dass aber Interaktion manchmal so ins Absurde gehen kann oder so. Und das rührt mich aber. Also, dass da manchmal so einfach so ein Wunsch nach Nähe einfach auch sein kann oder ein Wunsch nach Austausch und sei es nur ein Vater und ein Sohn sind im Auto und reden miteinander oder reden aber eigentlich dann doch irgendwie nicht miteinander und man spürt so eine Verlorenheit zwischen beiden, aber da ist ein Wunsch nach Austausch irgendwie.
Also du fandest es oft spannend, dass zwischen den Zeilen Wunsch nach Nähe ist, die nicht zustande kommt oder die brüchig ist und so.
Ja und das fand ich, tauchte immer wieder so ein bisschen auf und ich fand die Dialoge sehr gut. Also weil ganz oft einfach aneinander vorbeigeredet wird und eigentlich sind ja meistens die besten Dialoge die, wo man nicht miteinander spricht, sondern wo einfach irgendjemand was sagt und die andere Person sagt was anderes und ich denke mir, ja, schön. Das macht mir Freude. Und ich habe das gerne gelesen. Ich kannte Tobias Wolff gar nicht. Also da hat mir gar nichts gesagt. Als du uns das geschrieben hast, dachte ich, Das ist ein deutscher Autor und dachte, das ist sehr, was habe ich denn jetzt da schon wieder verpasst? Und vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, weil ich hätte das nie gelesen. Ich glaube, ich wäre da niemals drauf gestoßen, um ehrlich zu sein.
Das Buch ist ja auch nicht mehr erhältlich, nur noch antiquarisch, was schade ist, aber antiquarisch kann man es ja auch
nicht vergleichen. Vielleicht sollte der Berlin Verlag eine Neuauflage machen, ne? Es lohnt sich jetzt vermutlich nach der Folge.
Absolut.
Eine schöne, wo auch bei den editorischen Notizen dann noch die Jahreszahlen stehen, wann die einzelnen Geschichten zum ersten Mal erschienen sind. Das würde ich begrüßen, lieber Berlin Verlag.
Ja. Wie hat es dir denn gefallen?
Das wird jetzt nicht sehr kontrovers. Ich fand es auch super. Ich kann mich allem anschließen, was du gesagt hast. Ich habe noch nie was von Tobias Wolff gelesen. Ich kannte den Namen, aber hatte den immer so unter ferner Liefen abgespeichert und gedacht, ja, irgendwann vielleicht mal. Und war jetzt sehr beglückt, weil anders als in vielen anderen Kurzgeschichtenbänden sind hier keine schlechten Geschichten drin. Es gibt vielleicht bessere, aber es gibt keine schlechten. Und oft, wenn du so ein Erzählungsband hast, dann sind so die Schwankungen größer. Und hier ist eigentlich jede Geschichte super. Und ich habe mich auch genau wie du immer darauf gefreut, eine zu lesen. Und meistens habe ich auch noch eine zweite und eine dritte gelesen, weil ich den Hals nicht voll bekommen habe. Mhm. Und ich finde es super, dass so die Charaktere so eine Tiefe haben wie im Roman. Und dass da ganze Welten hinter denen stehen. Dass, wie du gesagt hast, die Dialoge super sind. Dass die Geschichten ein bisschen unberechenbar oft sind. Von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, dass spannende Sachen verhandelt werden, die ich nicht so handelsüblich finde manchmal. Also ich finde auch die Geschichten übers Militär interessant und auch progressiv auf eine positive Weise, nicht auf die heuchlerische oder gefakte Weise, weil einfach da Gedanken drin sind. Naja, wie zum Beispiel in der zweiten Geschichte gefallen, dass am Ende die Krankenschwestern plötzlich in den Fokus kommen, die Toten dazu oder die Verletzten da zusammen flicken und dann selber drogensüchtig eigentlich schon sind, weil sie die Arbeit sonst gar nicht machen könnten. Und man sozusagen die Care-Arbeit der Frauen im Krieg hier schon 97 in einer Kurzgeschichte behandelt findet. Und wir haben ja mal die Folge gehabt mit Dagrun Hinze, der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Und die Thematisierung von Frauen im Krieg ist glaube ich, zu der Zeit schon nicht vielleicht komplettes Novum gewesen, aber schon was Besonderes. Und solche Sachen sind öfters in dem Buch, dass man denkt, da ist ein Welt- und Menschenbild hinter, das nicht veraltet, weil es nie dem Zeitgeist entsprochen hat. So. Und das fand ich auch super. Ja. Jetzt können wir natürlich reihum das Buch loben und preisen. Aber ich glaube, die Leute wollen auch wissen, was da jetzt so für Geschichten drin sind. Deswegen würde ich euch fragen, habt ihr ein oder zwei Lieblingsgeschichten in dem Buch? Herbert, wie sieht's aus?
Habe ich. Ich fand gerade sehr schön, was du gesagt hast. Ich finde tatsächlich auch, dass es keine wirklich schwache Geschichte gibt, aber es gibt halt Abstufungen. Mir, wenn ich jetzt zwei nennen dürfte, dann wäre das tatsächlich Flieger. Ich sag mal kurz, worum es da geht.
Ja, erzähl mal in Ruhe, genau. Das ist mal interessant.
Da geht es darum, ich habe jetzt das Alter vergessen, aber jetzt sage ich mal so, ein 12-jähriger Junge hat einen Kumpel und die versuchen, sich selber so einen Flieger zusammenzubauen.
Also ein richtiges Flugzeug, ja, ne? Wir reden hier nicht vom Papierflieger oder so.
Die versuchen, sich ein Flugzeug zusammenzubauen, wirklich mit ganz exakten Plänen und mit Vorstellungen, wie das vonstatten gehen kann, so ein richtiges Projekt. Und im Zuge dieses Plans trifft der Junge mit seinem neuen Freund auf den Freund vom Vorjahr, den er auf eine sehr ungute Art eigentlich im Stich gelassen hat. Nachdem dessen Bruder tragisch gestorben ist, konnte er die Trauer dieser Familie nicht aushalten und ist eigentlich wirklich geflüchtet. Das ist auch eine sehr, sehr eindrückliche Szene, die man theoretisch auch vorlesen könnte. Das macht er ja auch immer ganz gern.
Ja.
Und in dieser Geschichte, finde ich, ist diese Lebenswelt von so einem Kind, von so einem Jugendlichen, von einem Heranwachsenden so unglaublich gut getroffen. Und es hat was sehr Tragisches, dieses, mein alter Freund trifft mit dem Neuen, wir sind jetzt zu dritt zusammen. Und das ist, finde ich, ganz großartig geschildert, was dann passiert. Und wie traurig das eigentlich ist, wenn Kinder Freunde vielleicht auch so ersetzen oder
Wobei das ja eigentlich auch schnell passiert in dem Alter.
Genau.
Ne? Ja. Aber hier hat es, glaube ich, eine Tragik, weil das Klassenthema drin ist. Ne? Der alte Freund kommt aus der, ja, nicht direkt White Trash, aber eher aus der einer Unterklasse, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Und der neue Freund, da wird man ja zu Hause irgendwie mit Brahms empfangen. Und der ist ganz klar obere Mittelschicht oder Oberschicht. Und eigentlich gar nicht so sympathisch, weil der ist eher ein Nerd. Bisschen kühl, bisschen heute würde man sagen, aus dem Autismus-Spektrum. Und nicht warmherzig im Umgang. Und der andere von früher ist eigentlich so ein handfesterer Typ. Mhm. Der aber eben auch aus der schlechteren Klasse kommt. Ne? Und da ist natürlich die ganze Tragik eigentlich darin, dass man als Kind und Jugendlicher zu diesen Klassen noch gar nicht so einen Bezug hat und dann irgendwann anfängt, die Entscheidungen zu treffen, die aus der Erwachsenensicht die richtigen wären und sich dafür entscheidet, auf keinen Fall nach unten zu daten, sage ich mal. Ne? Und das ist ja eine Trauer, die wir alle kennen, dass man eigentlich sagt, ja, wir verlieren ganz viele Menschen auf dem Weg, weil die nicht zu unseren bescheuerten Klassenansprüchen gehören. Und dadurch verlieren wir aber auch ein Stück Welt und ein Stück Lebenswirklichkeit, ne? Dass wir nicht mit den Hauptschülern zusammen sind und so. Dafür, das fehlt dann was. Ja. Und das finde ich wahnsinnig traurig auch. Ja.
Und ich hatte den Eindruck, dass das für ein Kind in dem Moment gar nicht so, das wird nicht so reflektiert. Das ist relativ normal. Letzten Sommer habe ich mit dem viel Zeit verbracht, in diesem Sommer jetzt mit einem anderen Kind und wirklich ein bisschen mit Aufstieg verbunden vielleicht. Aber in der Geschichte, finde ich, kommt diese Traurigkeit gut raus.
Ja, und man spürt auch das schlechte Gewissen. Ne? Ja. Man spürt, dass er schon weiß, dass er einmal geht, weil er die Trauer in der Familie nicht aushält und weil er denkt, naja, das sind ja auch einfache Leute so. Ne?
Und er erzählt dann ja auch, ach ja, wir ziehen übrigens weg, das denkt er sich aus in dem Moment. Und dann sagt der alte Freund so, ach Mensch, wäre schön, wenn ihr hier bleiben würdet. Ja. Und es ist, finde ich sehr beeindruckend.
Ich finde eh, dass die Darstellung von Trauer da ja auch so vielschichtig erzählt wird. Also einmal irgendwie im Spiegel der Kinder und dann aber auch, wie er dann ja auch die Mutter des verstorbenen Sohns dann auch irgendwie trifft und gar nicht damit umgehen kann.
Darauf, ja, und die wirkt so liebenswert.
Genau, darauf.
Man möchte die echt in den Arm nehmen und gleichzeitig denkt man sich ja, die ist bestimmt auch anstrengend geworden durch den Tod ihres Sohns. Und das ist alles echt so der typische Scheißdreck, den man im Leben kennt, dass Menschen, die eigentlich unsere Hilfe am meisten brauchen, auch besonders anstrengend sein können. Ja. So, ne?
Ich würde mal ganz kurz einen Mini-Absatz daraus vorlesen, weil ich das doch sehr, sehr eindrücklich fand, bevor du dann auf die zweite Geschichte eingehst, die dir sehr gut gefallen hat. Nach seinem Tod wurde alles anders. Das Haus hatte seitdem die klamme, widerhallende Stille der Verlassenheit. Ivan tauchte schließlich wieder aus der Versenkung auf, verbrachte aber die meiste Zeit auswärts mit irgendwelchen neuen Projekten. Wenn Freddy und ich nach der Schule zu ihm gingen, war das Haus immer dunkel und stumm. Seine Mutter verließ kaum noch ihr Schlafzimmer. Manchmal machte sie uns Sandwiches und erkundigte sich, wie wir den Tag verbracht hatten, aber mir war das immer unangenehm. Ich hatte noch nie solche Trauer gesehen. Sie stieß mich ab. Noch abstoßender fand ich ihre Versuche, sich ihre Trauer nicht anmerken zu lassen, weil sie so jämmerlich scheiterten. In diesem Scheitern zeigte sich eine Welt, deren Existenz ich erst ahnte, eine Welt, in der keine Wunden heilten und in der sich nichts zum Guten wendete.
Und genau da würde ich jetzt weiterlesen, weil dann kommt eine Stelle, wo Freddy von der Mutter ins Haus gerufen wird später. Und der Ich-Erzähler bleibt mit dem Basketball draußen, übt irgendwelche Würfe und Freddy kommt nicht zurück, er hört aus dem Haus nichts mehr, er übt Würfe und irgendwann wird ihm das so unheimlich und dann läuft er davon und dann läuft er durch den Park und wird von größeren Jungen gejagt, weil die denken, ah, da läuft einer, den jagen wir, und die sind dann scheinbar von seiner Panik, die er da generell verspürt, so abgeschreckt, dass sie ihm auch nichts tun und ihn dann laufen lassen. Und er erzählt dann ja noch, dass er diese Trauer, das ist zum ersten Mal, oder diese Panik, dass er die in seiner eigenen Familie auch unter der Oberfläche spürt und dass er teilweise Angst hat, weil er denkt, das ist ansteckend. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr eindrückliche Szene, ja. Wie so ein 12-Jähriger mit der Trauer vielleicht von Erwachsenen, die er selber gar nicht so fühlen kann, aber er spürt sie halt und weiß gar nicht, damit umzugehen.
Andererseits ist es eine untypische Szene, weil es eine der wenigen Tell- und nicht Show-Szenen ist, ne? Also weil hier wird eher erklärt, was er warum fühlt. Und sonst sind die Texte sehr oft so, dass man einfach etwas gezeigt bekommt, es wird etwas dargestellt und man kann sich selber seinen eigenen Reim drauf machen, was typisch ist für die American Short Story, was aber einfach immer wieder auch total große Freude macht, wenn es psychologisch so schlau, plausibel und komplex ist wie hier in diesen Geschichten. Ne?
Das stimmt, aber eben weil er sehr viel zeigt, ohne es beschreiben oder ganz klar irgendwie aus, also so
erklären zu müssen.
So, ne? Ist so manchmal diese Ministellen, wo er dann doch irgendwie ganz auserzählt, was da eigentlich gerade gefühlt wird, ist wahnsinnig gut und auf den Punkt. Also da ist irgendwie,
ja, er weiß immer, wann er das macht und wann nicht. Ja. Ne?
Und die Menschen werden so sehr schnell greifbar. Und das ist ja auch wirklich eine Kunst, auf so wenigen Seiten einfach richtige Charaktere in ihrer ganzen Trauer und Lebendigkeit zu erzählen. Also
ja.
Da ist eigentlich gar keine einzelne Figur in allen Geschichten, die nicht irgendwie tiefgründig oder nicht konturreich wirkt, finde ich.
Ja, absolut. Und das Tolle ist auch, dass das ganz individuelle Geschichten sind. Die sind sicherlich gespeist auch von Tobias Wolffs eigenen biografischen Erfahrungen. Also er selber kam auch eher aus sehr einfachen Verhältnissen, auch aus einem unsteten Leben. Die Mutter ist nach der Scheidung viel durch die Gegend gereist. Dann der zweite Mann von ihr war so ein Arbeiter in so einer Stadt, die Concrete hieß, also zu Deutsch Beton. Mhm. Und war wohl auch ein Schläger und unfreundlicher Gesell. Und das heißt, Tobias Wolff ist auch ein Autor, der ja eigentlich aus, auch wieder nicht direkt White Trash, aber aus der problematischen Seite der Arbeiterklasse der USA kommt und der dann solche Geschichten so elegant und ohne falschen Ton und ohne falsche Sentimentalität schreiben kann. Also, und in dem Individuellen, was er beschreibt, aber auch immer wieder ein Anknüpfungspunkt an universale Sachen oder an zumindest größer als das Individuum Sachen findet. Das finde ich schon cool. Hast du eine Lieblingsgeschichte, Nefeli?
Ich habe. Ich wollte aber dazu noch kurz anknüpfen, dass es gibt so bei YouTube ein schönes Interview mit Tobias Wolff, Conversations with Tobias Wolff, ja, was man sich angucken kann. und da hat er irgendwie ganz schön, finde ich, erzählt, dass das Tolle beim, also so, das Schreiben begann bei ihm dadurch, dass er vom Lesen so begeistert war. Und er hatte eine sehr gute Bibliothekarin, die ihn immer aufgrund dessen, was er gerade gelesen hat, ihm einen neuen Lesetipp gegeben hat. Und dadurch baute sich das irgendwie sehr gut auf. Und er meinte irgendwie, beim Schreiben sei es so, also beim Lesen sei es so toll, dass man sich eigentlich jede Welt plötzlich vorstellen kann und dass es bei nichts anderem könnte das Hirn so wachsen in der Vorstellungskraft wie beim Lesen. Und deswegen sei es ihm immer so wichtig, beim Schreiben auch Szenarien zu erzählen, die halt nicht unbedingt in seiner Welt sind oder in den Welten von irgendwelchen
Menschen, die lesen.
Vielleicht, ja, also das sagt er nicht, aber ich finde, es drückt schon so aus, Menschen, die lesen. Also er erzählt ja halt eben irgendwie deswegen, also vielleicht auch deswegen immer so unterschiedliche Klassengeschichten, weil das doch irgendwie andere Szenarien sind, als die man jetzt vielleicht normalerweise kennt, wenn man Zugang zu Büchern hat.
Also ich finde, das Klassenthema kommt bei ihm nicht ständig vor, aber immer wieder mal und auf so eine subtil eingeflochtene, nicht belehrende, nicht sentimentale Weise, dass mich das total anspricht und ich damit sehr viel anfangen kann im Vergleich, sagen wir mal, zu so etwas kämpfererischerer Literatur, was aber auch mit den Bewerbungsstrategien von heute zu tun hat, wo dann, sagen wir mal, so eine Art engagierte Literatur sagt so, oh, ein Mensch aus der Unterschicht schreibt jetzt mal über sein Leben. Also ganz berühmt Hillbilly Elegy von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten unter Donald Trump, was ja auch ganz interessant ist. Da kann man sich sozusagen diese Mentalität in the making angucken. Aber hast du eine Lieblingsgeschichte hier von Wolff?
Es ist schwer, eine zu
aber ja, falls du mal eine nennen solltest.
Ja. Also ich wähle jetzt aus der zweite Miller.
Ja, der zweite Miller.
Da habe ich mich einfach
Krieg.
Einerseits irgendwie gefreut und gleichzeitig auch nicht. Da wird so ein Soldat aus dem Training abgezogen, weil seine Vorgesetzten mitteilen, dass seine Mutter gestorben sei. Und er soll dann eben deswegen vom Stützpunkt weggefahren werden, damit er quasi schnell nach Hause fährt. Und er weiß aber, aha, es gibt noch einen zweiten Miller und dessen Mutter ist
basiert. Also, und der hat auch die gleichen Initialen wie genau, ich, ne? W.P. Miller.
Ja, genau, und deswegen.
W.P. Miller.
Das bin nicht ich, das ist nicht meine Mutter.
Genau, und es kam häufiger schon zu Verwechslungen.
Ja, genau, es kam schon häufiger zu Verwechslungen und er denkt sich ja einfach voll gut, dann kann ich jetzt einfach mal kurz verschnaufen und was anderes machen. Und dann wird er da weggefahren und diese sind es Kameraden? Nee, das sind die zwei Personen, die ihn quasi wegfahren sollen, die sind so ein bisschen irritiert davon, dass er gar nicht so richtig traurig ist und er spinnt dann so eine Geschichte zu der Entfremdung seiner Mutter und dass der Tod deswegen jetzt ein hochkomplexes Thema ist und man merkt aber, dass es eigentlich ja doch um seine eigene Mutter geht und das ist so eine schöne Geschichte, wo wenn man dann doch irgendwie was anderes erzählen möchte, also was wie Trauer um den vermeintlichen Tod von einer, also von der Mutter und er versucht irgendwie eine andere Geschichte erzählen, landet aber dann doch bei seiner eigenen Geschichte und Trauer.
Also dass er den eigentlich vormachen, warum er jetzt nicht so traurig sein kann, wie er es eigentlich sein sollte, weil er ihnen nicht sagen will, dass es gar nicht seine Mutter ist und dann erzählt er eine erfundene Geschichte, die aber doch wieder zu ihm führt.
Genau.
Ne? Und das ist ein typisches Verfahren von Wolf, so über Bande zu erzählen.
Ja,
ne?
Und aber auch gleichzeitig was sehr Menschliches, dass ich glaube, sehr viele Menschen, die versuchen, sich was vorzumachen, dann doch irgendwie eigentlich dann doch bei sich selber landen am Ende. Und es gibt dann auch so eine schöne Beschreibung, das ist jetzt eine Mini-Beschreibung, aber wo ich mich einfach drüber gefreut habe, dass ich dachte, ach, Menschen sind halt aber auch irgendwie auch süß. Kaiser und Leibowitz beschreiben einen Hamburger, ihre Vorstellung des idealen Hamburgers. Miller versucht wegzuhören, aber sie sprechen zu laut und nach einiger Zeit denkt auch er nur noch an Fleisch, Tomaten und Galdens, Senf und dampfenden Burger mit Zwiebeln und schwarzen Kreuzmustern vom Grill. Er will sie gerade bitten, das Thema zu wechseln, da dreht sich Kaiser um und fragt, kannst du was essen? Und das ist, also da habe ich mich natürlich abgeholt.
Ne?
Das ist doch so schön, wenn man was liest und sich freut.
Ja.
Und da habe ich mich gefreut.
Ja. Lesen und Freude, schön.
Ja.
Der zweite Miller, ja.
Das war irgendwie eine sehr, aber das ist schon auch interessant. Also normalerweise ist es eigentlich so, dass wenn der, die Szenerie einer Geschichte das Militär ist oder so, bin ich erstmal ganz oft abgestoßen, weil das ganz oft Narrativen sind, die mich einfach nicht interessieren, die mich nicht abholen, die mir auch ganz oft irgendwie veraltet vorkommen oder die mir Männerbilder erzählen, wo ich mir denke, ich bin müde davon, ich bin müde von diesen Geschichten. Und das hatte ich hier aber nicht, weil ich eigentlich auch die Männerfiguren alle auch gut erzählt fand. Also das war nicht so diese Geschichte von, da versucht jemand nur an der eigenen Stärke zu arbeiten und sich nichts anmerken zu lassen und dann bricht das plötzlich, sondern irgendwie hatten sehr viele Figuren einfach von Anfang an was bisschen Schrulliges, wo dann dieses Männlichkeitsthema gar nicht so groß erstmal auf dem Papier stand. Und das fand ich irgendwie sympathisch.
Das sind nicht so viele Klischees, ne?
Genau.
Sondern es sind wirklich so echte, aus dem Leben gegriffene Menschen, die ja immer interessanter sind als ein Klischee, wenn man so in die Tiefe guckt oder sie von allen Seiten betrachtet, ne?
Ja.
Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte, wenn ich eine wählen müsste, und das ist gar nicht so leicht, ist Smörgåsbord. Das sind zwei, ich würde sagen, Studenten, die über die Weihnachtsferien oder so in der Uni bleiben. Genau genommen ist es einer, der da bleibt und der bekommt Besuch von einem Typen, mit dem er eigentlich gar nichts zu tun haben will. Das sind eigentlich eher so die Außenseiter in dieser Uni, die nicht zu den coolen Leuten gehören. Die müssen dann da so, falls mit ihren Familien irgendwie aus den einen oder anderen Gründen nicht so läuft, dass sie Weihnachten dann zu Hause sind, da bleiben und sind so die Außenseiter halt. Und einer von diesen, das sind, glaube ich, drei Gestalten insgesamt, hat eine recht junge Mutter. Er ist nämlich der Sohn von einem Diktator, der irgendwie seine zweite Frau hat. Und das ist irgend so eine junge Maria Esteban oder so. Die taucht da auf und will mit ihrem Sohn, den sie vermutlich kaum kennt, essen gehen und will, dass er Freunde mitbringt. Und deswegen läuft er rum und sucht noch diese beiden Jungs und sagt, kommt mal mit. Und dann sitzen sie da im Taxi, eigentlich alle völlig verstört. Auch so eine Zweckgemeinschaft. Die drei haben eigentlich miteinander nicht viel zu tun. Und die Frau hat mit den allen drei auch nichts zu tun. und spricht halt irgendwie so Spanisch und ist so ein bisschen verrucht und ist so geschminkt und die jungen Männer sind auch erotisch erregt. Und sie fragt so, ja, wo wollt ihr denn was essen? Und die können, die haben keine Ahnung, die sagen dies, die sagen das. Und dann sagen sie irgendwann Smörgåsbord. Und das ist so eine Art Riesenbuffet in einer relativ schmucklosen Scheune, wo man aber für einmal bezahlen irgendwie sich dauernd nachnehmen kann und riesige Fleischberge sich auftun kann. Und sie sagt, ja, okay, dann gehen wir halt dahin. Und die Jungs fressen sich da pappsatt. Sie streitet mit ihrem Sohn. Man versteht gar nicht, worum es geht, weil es Spanisch ist. Und am Ende fährt sie die wieder zurück zu ihrer Uni. Und das ist im Großen und Ganzen die Geschichte. Es kommt dann aber noch etwas über das jetzige Erwachsenenleben des, ich glaube, Ich-Erzählers, der ja eigentlich seine Fähigkeit zu lieben eingebüßt hat. Und wir erfahren in der Geschichte auch, warum das vielleicht passiert ist, auch wenn, ja, so eine direkte Kausalität muss man da nicht herstellen. Aber es hat eine ganz tragische Komponente, wo das Smörgåsbord, dieses man bedient sich einfach und frisst sich immer weiter voll, sozusagen die eine Metapher ist und ja, was anderes. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt weiter drüber reden will. Ich lasse das mal da so stehen. Es erinnert mich auf jeden Fall an eine großartige Erzählung, ich glaube von Atkins, The Swords heißt die, wo so Handlungsreisende, ein junger Handlungsreisender mit so einem älteren Vertreter durch die USA reist und zu so einer komischen Sideshow kommt, so eine Art Zirkus, wo so eine aus seiner Sicht wunderschöne Frau auf der Bühne sitzt und dann kommen Männer und stoßen so Schwerter in sie rein. Und er ist völlig entsetzt, aber auch völlig angetörnt davon und dann kommt nachher der Zirkusdompteur, der Impresario und sagt ihm, ob er diese Frau haben will. Und er kauft die dann für eine Nacht. Und die Geschichte hat zwei extrem verstörende Höhepunkte kurz nacheinander. Und das ist für mich so der etwas zurückhaltendere Zwilling davon, nämlich die Korruption junger Männer durch sowas wie Prostitution oder Pornografie. Was man gar nicht, glaube ich, so unter Männern bespricht, dass das auch etwas, also dass das nicht nur ist, wir benutzen die Frauen oder so, sondern du benutzt dich auch selber und es macht auch was mit dir und es kann zerstörerisch sein. So. Und die Geschichte, finde ich, bringt das sehr elegant rüber. Aber das ist vielleicht auch nur meine Interpretation, weil also diese Geschichten machen mehrere Angebote.
Ja.
Also es ist jetzt nicht wie eine mathematische Gleichung, dass da nur bei dem X nur eine Zahl eingesetzt werden darf, ne? Aber es sind so Schwingungen und Assoziationen, die miteinander Dynamiken bilden und in Beziehung gesetzt werden. Und die Geschichte hat mich besonders angesprochen, auch weil sie ziemlich skurril ist. Also das ist einfach so eine schräge, von vorne bis hinten schräge Situation mit dieser Diktatorengattin und diesem Smörgåsbord. Ja. Und ich kann mich an Szenen aus meiner Jugend oder meinem jungen Männersein erinnern, genau sowas hätte mir passieren können. Also das ist ganz verrückt, dass man so denkt, ja, du bist da irgendwie schon so irgendwie in so einem merkwürdigen Übergangsstadium von einer Verantwortungslosigkeit zur nächsten und dann kommt so ein Mensch, mit dem du nicht befreundet bist und sagst, ja komm, wir gehen jetzt hier mit meiner Mutter essen. Und sagst, hä? Mhm. Und ja, das fand ich super. Machen wir bei dem Geschichtenreigen noch weiter? Willst du ja, noch einen nicht? Nennen?
Ich wollte dir sehr zustimmen jetzt mit Smörgåsbord. Ich finde, da steckt auch noch so viel mehr drin von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Zum einen zu diesem, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat. Und am Schluss, finde ich, haben sie eine unglaubliche Nähe.
Ja.
Sie kriegen ja von dieser Diktatoren-Ehefrau jeweils $100 geschenkt. Und das spielt ja auch ein bisschen früher. Das ist unglaublich viel Geld. Und dann sitzen die da und malen sich eben aus, was sie damit machen, sich eine Frau zu kaufen. Dann gibt es so ein Vorausblick, der Ich-Erzähler hat eine Freundin und dann stellt er eben fest, dass er die nicht mehr liebt und dann wird so ein Vorausblick, das ist manchmal auch in den Geschichten sehr elegant gemacht, dass so andere Zeitebenen eingebaut werden, aber nie angestrengt, nie irgendwie so künstlich, sondern es ist sehr organisch und ich finde auch in der Geschichte steckt sehr viel. Mich hat sie tatsächlich ein bisschen auch von der Erzählart auch tatsächlich an Fänger im Roggen erinnert, so von diesem College-Dasein und wieder
auch sowas leicht moralisch Verwahrlostes, so ganz leicht, so sensibel, aber moralisch irgendwie nicht so ganz sattelfest, die Burschen,
Also auch eine Geschichte, die ich sehr toll finde. Also wenn ich noch einen Text, den ich einfach sehr speziell und besonders auch finde, ist die letzte Geschichte.
Ja, die ist auch, glaube ich, als Kurzfilm verfilmt worden, ne? Ah, okay. Die Kugel im Kopf, ja, da gibt es einen Bullet in the Brain-Film von 2003 oder so. Ich habe ihn aber nicht gesehen.
Da kann ich ja kurz sagen, da geht es darum, dass ein Literaturkritiker, ein ziemlich zynischer, abgefuckter,
arroganter,
überheblicher Literaturkritiker in der Bank steht, dann schließt ein Schalter, dann gibt es da schon so ein bisschen Motzereien. Er regt sich auch drüber auf, aber gleichzeitig stellt er sich dann gegen andere Kundinnen, die sich auch drüber aufregen, weil er eigentlich sich, glaube ich, gegen alles stellt. Und dann wird diese Bank überfallen und er kann den Mund nicht halten und provoziert mit seinen Kommentaren die Bankräuber und dann sagt halt, und da er ein Literaturkritiker ist und um Worte geht es ihm, glaube ich, sehr, und dann sagt der eine Bankräuber Kapisch und dann muss er total lachen und dann schießt der Bankräuber ihm eine Kugel in den Kopf.
Scheiße, und, Entschuldigung, dass ich lachen muss. Das ist aber eigentlich nicht lustig.
In dem Fall schon.
Ja.
Weil es grotesk. Es ist total grotesk und dann kommt aber was magisch Tolles, finde ich, und was sehr Poetisches. Die Kugel, ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht ausdrücken, aber die Kugel bringt das Gehirn völlig durcheinander, dann tauchen, wie es halt oft ist, wenn man stirbt, vielleicht so, das Leben läuft irgendwie ab. Und es gibt eine Szene, die in diesem Kopf des gleich toten Literaturkritikers in Erinnerung gerufen wird. Und erstmal wird aber erzählt, welche Szenen, die eigentlich toll gewählt sind und die sehr wichtig sind und die irgendwie berührend sind, die ihm nicht in den Sinn kommen. Mhm. Und ihm kommt eine ganz absurde Geschichte, wo es eigentlich auch wieder um Sprache, um ein Wort, um einen Ausdruck geht im Kopf. Und das ist quasi das Letzte, was er im Kopf hat, nämlich ein grammatikalisch schiefer Satz, den irgend so jemand in seiner Jugend, der vom Land kommt, gesagt hat. Und dann ist die Geschichte vorbei, das Buch ist vorbei und man schlägt das Buch zu und denkt, ich möchte es gerne nochmal von vorne lesen. Ja. Es ist eine ganz tolle Geschichte.
Es gibt da schon noch einen leichten metaphysischen Schauer, ne? Weil in so einer alltagsgroteske Bankräuberei arroganter Literaturkritiker kann den Mund nicht halten, kriegt eine Kugel in den Kopf und dann die Geschichte verlässt eigentlich den Realismus nicht, obwohl sie schon so, ja, mit diesem Grotesken spielt, aber dann sagt sie halt, naja, wenn du stirbst, das Gehirn feuert so schnell mit seinen Neuronen, du hast noch ein ganzes Leben in den letzten paar Sekunden, ne? Und da kann noch so viel passieren und dann dieses sich nochmal auf so ein scheinbar banales Ereignis zu kaprizieren und dann gehen die Lichter aus, das hat irgendwie was mit uns allen zu tun, ne? Dass man so seinem eigenen Tod plötzlich sich nahe fühlt und denkt, ja, was denke ich als Letztes? Und eigentlich egal, was es ist, es ist immer im Vergleich dazu, dass du danach nicht mehr bist, banal.
Ich fand's aber,
das ist so krass.
Ich fand's sogar irgendwie beruhigend, dass es so eine Kleinigkeit war. Also, weil es nimmt so diesen Druck raus, dieses im Leben musst du was Großes schaffen.
Ja, ich muss jetzt noch meinen Eltern verzeihen.
Genau,
oder?
Irgendwie. Und das ist so schön, wenn der Letzte, also wie tröstlich ist es, wenn man weiß oder wenn man sich vorstellen
kann. Eine kleine Banalität.
Genau, vielleicht ist mein
du
letzter Gedanke.
Du beißt dann nochmal in deinen schönsten Hamburger in deiner Vorstellung oder sowas.
Das würde mich freuen.
In deinen Schäuferler.
Aber das ist irgendwie so schön, dass Tobias Wolff da einfach manchmal mit so Erwartungen einfach bricht. Also wirklich den großen Erwartungen an das Leben. Was ist dir letztendlich irgendwie wichtig und woran denkst du als Letztes? Und dann ist es irgendwie doch was anderes. Und es macht auch, dass man dann mit sowas Selbstverständlichem wie Sterben, was aber immer so ein großes Thema. Ja, es ist letztendlich selbstverständlich. Ja. Man hat da kein Mitleid in dem Moment. Also mein Mitleid hat sich dann so sehr in Grenzen gehalten, weil es war einfach so, also das Groteske war dann irgendwie da und dadurch normal und dann bin ich einfach mitgegangen, aber hatte...
Naja, der Typ ist jetzt auch nicht so wahnsinnig sympathisch, oder?
Ja, das hat auch geholfen.
Und er ist auch noch selber schuld, dass er, also, was heißt selber schuld?
Ja, also für
er hat einen zu kurzen Rock getragen. Was redet er denn auch, wenn da Leute mit einer Waffe stehen? Nein, natürlich ist der Mörder schuld, aber trotzdem, also man denkt sich so, Mann, halt die Klappe.
Ja.
Ich finde auch, also Mitleid hat man vielleicht nicht, aber ich finde trotzdem die Erinnerungen, die dann nicht in dem Moment in seinen Kopf kommen, die aber quasi erzählt werden, die haben auch schon was Berührendes, weil sie nochmal so das Leben rekapitulieren und man denkt, ja, manchmal sind es vielleicht auch die kleinen Dinge, die in Erinnerung bleiben und manchmal die großen Dinge und, aber ich finde die Geschichte schon auf vielen Ebenen sehr, sehr besonders.
Ja.
Ja, zum Beispiel auf welchen Ebenen noch, weil es wäre jetzt auch mal interessant, ein bisschen herauszuarbeiten, was bei Tobias Wolff ein bisschen anders ist als bei Joyce Carol Oates oder Raymond Carver oder Alice Munro oder wie die ganzen Vertreter der guten Erzählung so gerade im 20. oder frühen 21. Jahrhundert geheißen haben und noch heißen.
Mir fällt es jetzt schwer, einen Vergleich zu ziehen, aber.
Aber was ist das, ist das Wulfsche sozusagen? Ja. Ne? Weil ich glaube, es gibt schon Sachen. Ich kenne ja halt nur dieses Buch von ihm, aber wage da schon so eine Tendenz zu haben. Mich würde interessieren, wie ihr das seht.
Also mir geht so, ich hatte das Gefühl, dass bis auf eine Geschichte, die ein bisschen konstruiert ist, die glaube ich aber absichtlich so ist, die Kette, wo so verschiedene Verhaltensweisen, der nächste und dann der auch Kreislauf ganz tragische genau nach sich zieht.
Ja.
Genau, der Titel ist ja doppeldeutig. Finde ich, was ich jetzt beim Lesen letzte Woche nochmal bei dem Buch sehr bemerkenswert fand, dass eigentlich nie zu viel erzählt wird, dass der nächste Satz immer passend ist, dass Übergänge auch Rückblenden sich sehr organisch einfügen, dass Ebenen so Reflexion oder Reflexionen auftauchen, die was Erhellendes haben, nicht so eitel sind, sondern wirklich auch für den Leser noch was zu beitragen, die Geschichte nochmal auf einer anderen Ebene zu sehen. Ich finde, es ist sehr unangestrengt. Es ist erstmal wirkt sehr, klassisch, ohne riesen sprachliche Wunderwerke aufzubauen. Und gleichzeitig schwingt unglaublich viel mit. Dass ich, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht unbedingt direkt vergleichen, aber das ist das, was für mich dieses Buch so besonders macht.
Und so die verschiedenen Tiefen, die man je nach Lust und Laune so ergründen kann. Ja. Also von der psychologischen auf eine gesellschaftliche, auf eine metaphysische, auf eine literarische und wieder zurück. So, ne? Also so moralische Fragen.
Ja, aber, genau. Ne? Die nicht so mit Holzhammer daherkommen, sondern die schwingen mit. Und was als Leser hat man den Eindruck, wow, ich bin total gut, weil ich das da rauslese. Und ich glaube aber, dass Tobias Wolff das macht.
Ja.
Und das nicht meine unglaublich hohe Lesekompetenz ist, sondern der macht das wirklich sehr geschickt. Und ich finde eben diese Kugel im Kopf, diese letzte Geschichte, es hat was total Tragisches, finde ich. Mhm. Man muss sagen, der Band beginnt ja mit einer Geschichte von einem Tod, der nicht wirklich stattgefunden hat, wo ein Redakteur oder so ein Praktikant in der Zeitung Nachrufe verfasst und dann quasi auf einen Fake reinfällt und dann taucht plötzlich der Mann, der angeblich gestorben ist, mit seiner Ehefrau in der Redaktion auf und beschwert sich, dass er doch gar nicht gestorben ist. Und das Ende des Buches ist halt diese Geschichte Kugel im Kopf, wo wirklich jemand eigentlich ganz tragisch und irgendwie dämlich stirbt. Und trotzdem, finde ich, ist es ein toller Abschluss. Das ist ja auch bei Erzählungsbänden, kann man ja auch immer berücksichtigen, wie die Geschichten zusammengestellt sind und in welcher Reihenfolge.
Ja.
Und ich finde, das ist ja sehr gelungen. Und ich glaube, es gibt in dem Buch für mich nur ein paar wenige Seiten, wo ich gedacht habe, ansonsten habe ich es wirklich, obwohl ich es jetzt ja auch nicht zum ersten Mal gelesen habe, mit Freude gelesen und mit Genuss, weil ich gedacht habe, der macht das einfach unglaublich gut und lässt es so leicht aussehen.
Und man bekommt auch selber Lust zu schreiben, ne?
Absolut.
So, oder?
Ja, und ich finde, gerade wenn es darum geht, dass ja Erzählungen auch zueinander irgendwie passen sollen, ist es irgendwie auch so schön, dass er so unterschiedliche Charaktere hat. Also alleine, dass er auch quasi sich an so Kinderperspektiven bedient oder auch so an unterschiedlichen Berufen und alles. Also wir haben dann wirklich einfach mehrere Gesellschaftsschichten, mehrere Geschlechter, mehrere Altersstimmen, was ich auch ein bisschen ungewöhnlich finde und was aber
auch mehrere Milieus.
Ne? Genau, mehrere Milieus und nie ist etwas unglaubwürdig. Es ist nur dann insofern unglaubwürdig, weil es gewollt unglaubwürdig ist oder weil man sich denkt, nein, das kann doch nicht so passieren, aber man geht dann trotzdem mit. Aber die Milieus und vor allem die Charaktere, die er erzählt, die sind alle irgendwie sofort griffig und vor allem er hat auch ganz oft sehr gute erste Sätze oder auch sehr gute letzte Sätze. Also alleine dieser letzte Satz bei Pulver, wer noch nie über Pulverschnee gefahren ist, der ist noch nie gefahren. Was für ein guter letzter Satz. Also es ist so ein guter Satz für ein Ende einer Erzählung. Ich hatte noch irgendwo auch einen Anfang von einer Erzählung, wo ich dachte, was für ein guter Beginn, so eine Erzählung zu starten. Ah ja, bei Die Kette. Genau, Die Kette ist ja ein bisschen konstruiert, aber sie beginnt ziemlich geil. Brian Gold stand oben auf dem Hügel kam, als das Tier über sie herfiel. Der große schwarze Wolfshund kam an einer Kette von der Veranda hinter dem Haus hervorgeschossen und jagte durch den Garten in den Park hinaus, glitt mühelos durch den Tiefschnee und hielt auf Golds Tochter zu.
Mhm. Und es geht's voll ab direkt.
Da geht's direkt.
Gleich in der Geschichte drin.
Sofort. Und ich finde, der hat auch wirklich ein gutes Gespür für Tempo. Also, dass er genau weiß, er startet irgendwie richtig schnell in eine Erzählung rein und dann, wie bei so einer richtig guten Achterbahn, hält es aber kurz an und man macht so einen Schlenker kurz in so einen Nebenstrang oder in so eine Zukunftsperspektive und ist aber dann wieder dabei. Und das ist alles so sehr wohl überlegt auf diese 10 bis 20 Seiten.
Was ich auch irgendwie interessant finde, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf mich wirkt der Autor durch die Art, wie er seine Geschichten schreibt, sympathisch. Mhm. Ich denke so, ach, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Ob das jetzt stimmt, sei dahingestellt. Aber ich denke so, dessen Blick auf die Menschen ist weder naiv und irgendwie mit einer rosaroten Brille, noch ist er irgendwie bitter oder zynisch. Er ist kein Moralist, aber er interessiert sich für moralische Fragen. Er wirkt neugierig und offen. Er scheut nicht davor zurück, so ein bisschen in Extreme zu gehen. Gleichzeitig ist er bodenständig genug, um das irgendwie realistisch aufzufangen. Er macht nichts unnötig kompliziert. Gleichzeitig ist es mit kunstvollen Rückblenden oder Einschüben versehen. Also es wirkt so auf eine stimmige Weise sympathisch, auch,
ja,
oder?
Auch menschenfreundlich.
Ja, also du sagst ja öfter, die Menschen wirken da auf dich so süß und das wäre so menschenfreundlich und
süß
so.
Süß habe ich nie gesagt, also Entschuldigung mal.
Du hast irgendwann heute mal...
Schrullig ist nicht süß.
Nee, du hast auch mal am Anfang das Wort süß benutzt.
Nein.
Da habe ich dann gesagt, was, süß?
Nein.
In Bezug auf die Texte. Doch, Herbert.
Stimmt, das habe ich das Wort süß verwendet.
Jetzt wird er hier reingeritten.
Ja, das ist...
Ich bin gerade abgelenkt.
Ja. Sehr gut. Guck mal, ein Kaninchen.
Ja, oh Gott.
Nie und nimmer. Und wenn doch, dann tut es mir leid.
Menschenfreundlich, ich würde sagen, es ist ein realistischer Blick auf Menschen und das ist dann schwer zu sagen, ob das ein freundlicher oder nicht freundlicher Blick ist, weil ich finde schon, dass hier eine Menge Menschen nicht in ihren schönsten Entscheidungen gezeigt werden oder in ihren wachsten Momenten, sondern oft beim Selbstbeschiss, oft beim Kleinlichsein auch bei ihren gewissen Dummheiten. Also es ist ein nicht abwertender Blick auf die Fehlfunktion unseres Gehirns, würde ich sagen, oder auf unsere sozialen und individuellen Verlogenheiten. Und das würde ich nicht als zutiefst menschenfreundlich ansehen. Wie siehst du es, Herbert? Jetzt wirst du schon wieder hier zum Schiedsrichter ernannt, wider Willen.
Ich glaube, ich kann beide Sichtweisen nachvollziehen.
Sehr diplomatisch.
Sebastian Stürz bei der 44. Folge. Der hat auch immer alles verstanden, was wir gesagt haben.
Okay,
das war cool.
Nee, dann verbessere ich mich.
Nein.
Ich habe natürlich recht.
Ja.
Menschenfreundlich, ich glaube, es gibt ja schon Geschichten, wo die Protagonisten kriegen irgendwie eine Quittung für ihr Verhalten, aber grundsätzlich werden sie nicht vom Autor verurteilt. Und wenn man jetzt mal auf diese Ebene steigt, fiktiv, sie kriegen dann natürlich auch irgendwie eine Chance und manchmal entscheiden sie sich ja falsch. Aber ich finde auch, es ist ein realistischer Blick und ein unverstellter Blick auf Menschen mit ihren Schwächen. Und manche haben Glück und manche kriegen echt die Quittung, wie in der zweite Miller, der ist ja nicht sehr sympathisch eigentlich. Das ist so ein Pechvogel, aber dann kommt er auch so mit seiner Mutter, die wollte er bestrafen durch Liebesentzug und dann kommt er irgendwie drauf, als macht das doch rückgängig und kriegt dann eine Quittung.
Aber das ist auch so komplex, ne?
Ja,
weil,
total.
Weil, dass er die Mutter durch Liebesentzug bestrafen will, zeigt auch nur, wie abhängig er von ihr ist, weil auf die Idee, den Kontakt komplett abzubrechen, kommt man ja nur, wenn man sich gegen einen Menschen auch nicht durchsetzen kann, ne? Weil man sagt, weil ich selber mich nie entscheiden kann, tue ich es freiwillig für diese Person oder weil sie mich erpresst moralisch, gehe ich ganz raus aus dem Kontakt, ne? Und das ist eine total schlaue Beobachtung über solche Eltern-Kind-Verflechtungen. Und ja, man findet das dann vielleicht nicht sympathisch, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, es hat keinen Grund oder er ist ein totales Arschloch oder ein Idiot, sondern es hat absolut. Ja eine Geschichte. Ne?
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagen kann, ja, er zeigt Menschen mit ihren Schwächen, aber er verurteilt sie nicht. Und das ist vielleicht das Menschenfreundliche daran, ist das nicht verurteilen. So könnten wir uns, glaube ich, einigen.
So würde ich es auf jeden Fall
Das Urteilen interessiert ihn nicht so sehr, wie einfach das sich das angucken und sich auch darüber wundern oder es versuchen, stimmig zu fassen mit Sprache.
Er erklärt ihn den Menschen auf jeden Fall nicht. Also das finde ich das Angenehme. Er setzt jetzt nicht den Kontext und ist so, Miller ist jetzt so und so, weil ihm das widerfahren ist, sondern man sieht das dann eigentlich immer so, also man ist relativ nah an den Figuren dran. Also es ist keine Überperspektive. Manche Erzählungen sind sogar aus der Ich-Perspektive, andere wiederum nicht. Aber man ist immer relativ nah an den Figuren dran und hat nicht das Gefühl, da ist jemand, der über die Figuren erzählt und man sieht das jetzt aus dem Kopf des Erzählers.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass er den Figuren irgendwie den Raum gibt, einfach sie so sein zu lassen, wie sie sind.
Das ist gut gesagt, weil ich finde, er übergießt sie nicht mit seiner Liebe als Autor und er verurteilt sie nicht mit seinem Hass und verformt sie mit seiner Moral, sondern er ist einfach nur wahnsinnig interessiert an ihnen.
Hm.
Er ist einfach neugierig auf sie und möchte viel über sie wissen, aber damit ist gar keine emotionale Positionierung so verbunden. Ne? Und die haben dann eher wir als Leser vorzunehmen, wenn wir das wollen. Und das finde ich schon ganz cool. Ansonsten finde ich noch, dass er es eigentlich immer wieder mal schafft, den Realismus so der amerikanischen Kurzgeschichte so ein bisschen zu biegen in eine Richtung, wo man denkt, das ist jetzt kurz vorm Surrealen oder vorm magischen Realismus oder es spielt so mit der Grenze zwischen dem Glaubhaften und dem Parabelhaften, Traum und Wirklichkeit. Also ganz seltsam ist zum Beispiel diese Geschichte, die ich auch nicht ganz verstanden habe, Ladies Traum, wo die Perspektiven von Mann und Frau so gewechselt werden, dass man mal im Kopf des einen und mal des anderen ist und dann ist der eine die andere, aber ich, also genauer möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen, weil dann schwindelt mir. Das sind so auch so ein bisschen so Experimente. Und dann wollte ich noch sagen, dass die Sprache nicht das Highlight der Texte ist, also es ist nicht eine Sprache um der Sprache willen, ein Feiern der Sprache, sondern sie ist eigentlich eher die demütige Dienerin der komplexen psychologischen Stoffe, aber sie ist auch nicht irgendwie, abgesehen von ab und an mal einer Phrase, die aber irgendwie zu den Figuren ganz gut passt, ist sie aber auch überhaupt nicht blöd oder eine undurchdachte Sprache. Es ist wie nennt man so eine Art von Sprache? Es ist eine gut den Inhalt transportierende, keine falschen Töne produzierende Alltagssprache, wage ich mal sozusagen, ja.
Dem würde ich auch zustimmen. Ich finde, sie dient der Geschichte und macht, also ich wiederhole mich, aber sie macht, sie lässt diese Texte so mühelos erscheinen und ich finde, es wird unglaublich viel transportiert. Also ich du hast ja, Nefeli, am Anfang auch gesagt, dass dich einige Geschichten auch wirklich berührt haben und ich finde, das passiert eben.
Ja, auch manchmal Gefühle, die so zu komplex sind, um sie einfach zu benennen. Ne? Also zum Beispiel, als der Sohn mit seiner Mutter auf Wohnungsbesichtigung geht.
Ja.
Ne? Das sind so die Gleichzeitigkeit von Gefühlen, die sich sonst eigentlich ausschließen, ist auch etwas, was immer wieder vorkommt. Ne? Ja.
Und da ist es besonders aber auch schön, dass er sich dann nicht vor solchen Elementen, die fast ein bisschen kitschig sein könnte, wie sowas wie das Symbol eines Kaminfeuers. Also so, dass er sich trotzdem dem, also so die Familie, die sich am Kaminfeuer irgendwie wärmt oder die Sehnsucht nach einem Kaminfeuer, dass es trotzdem als Element irgendwie benutzt wird, ohne dass man da so Angst hat, dass es irgendwie so abgegriffen sein kann.
Ja, weil es in dem Kontext, also wenn du es so erzählst, würde man denken, Kaminfeuer als Symbol für die Sehnsucht nach Wohlstand und familiärer Wärme, ja, klingt jetzt nicht nach der geilsten Metapher oder so. Aber in dem Kontext der Geschichte ist das zu sehr mit verschiedenen anderen Dingen verwoben, als dass man das jetzt so als kitschige Metapher abtun könnte, finde ich.
Ja, es ist keine kitschige Metapher, aber wenn man es, ja.
Habe ich verstanden, dass du das positiv sagen wolltest, ja.
Herbert guckt was nach. Herbert hat die Brille aufgesetzt.
Oha.
Jetzt wird's ernst.
Oha.
Was kommt nun auf uns zu?
Herbert, was empfiehlst du uns noch von Tobias Jonathan Ansel Wolf?
Also ich.
Wenn wir weiter eintauchen wollen.
Meinst du jetzt in dieses Buch oder in andere?
Nein, in andere Bücher. Dieses Buch haben wir jetzt eigentlich genug beworben. Jetzt wollen wir keine weiteren Geschichten, glaube ich, nennen.
Also wer das nicht kauft,
wer das jetzt
dem
nicht kauft,
ist eh nicht zu helfen.
Der kauft einen anderen Kurzgeschichtenband.
Ja, das sowieso, aber man sollte oder die entscheidende Nacht von Tobias Wolff auf jeden Fall auch kaufen. Zwei Kurzgeschichten.
Ja, das gibt es bei Medimobs oder so für schmales Geld. Das ist so ein Ausdruck, den ich überhaupt nicht mag. Oder kleines Geld. weil es nur noch antiquarisch zu besorgen ist.
Es gibt von Tobias Wolff noch andere Kurzgeschichtenbände, wobei man da aufpassen muss, dass das teilweise so Zusammenstellungen sind, wo es dann Doppelungen gibt.
Ja.
Es gibt insgesamt, der ist ja 1945 geboren, nicht so viele Bücher.
Aber er lebt noch, vielleicht schreibt er
lebt
ja noch ein paar
Sachen. Haben ihn vorhin in der S-Bahn gesehen, zufällig.
Das
aber
war
wir
ganz cool.
Wir haben uns nicht getraut, ihn anzusprechen.
Nee, aber er hat sich ja auch nicht getraut, uns anzusprechen.
Nein, aber ernsthaft, da saß jemand, der sah wirklich so aus.
Ja. Ja.
Und man sieht solche Leute selten, ne? Nee. Das ist eigentlich eher was für den mittleren Westen.
Ja, ja, dieser charakteristische weiße Schnauzer.
Also er hat ja zwei Bücher geschrieben, die man nennt es jetzt, glaube ich, Autofiktion. Das eine ist ja This Boy's Life. Ich glaube, Das Blaue vom Himmel heißt das auf Deutsch, was ja auch verfilmt worden ist.
Ich glaube, mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio.
Genau.
Ja. Also für Leute, die nicht gern lesen, hier immerhin Caprio.
DiCaprio. So viel Zeit
Caprio,
muss sein.
Ja.
Und das schildert ja auch so eine Geschichte mit schlimmer Kindheit und so weiter. Und dann hat er auch einen Roman geschrieben über seine Erfahrungen im Vietnamkrieg.
Ne? Ja. Und wie heißt das nochmal?
In der Armee des Pharaos, glaube ich.
Ja. Das ist der deutsche Titel, genau.
In Pharaos Army.
Genau.
1994.
In Pharaos Army.
Okay. Und es gibt noch einen Roman, der heißt Alte Schule. Da geht es auch wieder um College oder Highschool eher, um so ein Internat, glaube ich. Das habe ich vor langer Zeit gelesen, fand ich aber auch sehr toll. Hat mich.
Ja, das ist so eine Kreativschreibschule, wo dann so Robert Frost und so auftauchen und alle warten auf Hemingway, aber stattdessen kommt nur Ayn Rand und so.
Schöner also, Blödsinn eigentlich.
Was heißt schöner Blödsinn? Das ist bestimmt für Leute, die selber schreiben, nochmal besonders interessant.
Ja,
ne?
Ja.
Auch dieses Reden über was ist echte Literatur, wie viel darf man plagiieren, wenn man noch in der Ausbildung ist und so. Und das könnte man in Hildesheim und Leipzig dann auslegen, diese Oldschool. Ja, er hat auch noch ganz früh ein Buch geschrieben, Ugly Rumors, das spielt, glaube ich, auch im Vietnamkrieg und das findet er selber aber scheiße und möchte nicht mehr, dass es erwähnt wird. Entschuldigung.
Oh, das hat uns noch eine S-Bahn
vielleicht gesagt. Ist es ja trotzdem gut. Manchmal wissen Autoren ja nicht, was von ihnen gut ist. Deswegen erwähne ich es, aber ich habe es auch nicht gelesen.
Herbert, was kann man denn jetzt, du hast es ja schon anfangs gesagt und es ist ja eine Tatsache, Erzählungen haben irgendwie nicht den allerbesten Ruf, vor allem in den Buchhandlungen.
Stimmt, was können wir tun? Aber es ist eigentlich besser geworden, oder?
Jein, also es wird, also aus der Verlagssicht wird ganz oft irgendwie abgeraten, irgendwie Erzählungen.
Immer noch?
Oder Agenten sagen ja auch
ja,
nö,
Agenten,
Erzählungen.
Also Agenturen sagen auch nicht. Eher, ne?
Karin aber, Köhler hat ja mit Raketenangeln ein tolles Buch hingelegt.
Was auch schon 10 Jahre her ist mittlerweile.
Es gibt natürlich immer Ausnahmen.
Bibi Markovic hat gerade den Deutschen Buchpreis mit Mini-Horror. Barbie Markovic, nicht Bibi, Entschuldigung.
Ist auch kein Erzählungsbuch. Band, weil man ist ja eigentlich
aber es sind schon in sich abgeschlossene Episoden mit wiederkehrenden ProtagonistInnen.
Aber niemals hätte der Verlag Erzählungen draufgeschrieben. Und das ist auf jeden Fall ein Fakt. Und deswegen, Herbert, was denkst du dann, was müsste man denn machen? Oder warum ist das denn so? Oder wie kannst du den Leuten die Scheu von Erzählungen nehmen?
Abonniert beim Literaturquickie-Verlag diese Booklets. Die erscheinen, glaube ich, zweimal, dreimal im Jahr, jeweils 5 so kleine Büchlein mit Kurzgeschichten. Es gibt das Gramm.
Ah ja, stimmt.
Das Gramm, wo alle 2 Monate eine herausragende, ausgewählte Kurzgeschichte erscheint. Lest, kauft Kurzgeschichtenbände, es gibt sie. Schreibt
oft
selber
übersetzt
welche.
Aus anderen Sprachen, ne?
Ja. Mhm. Und trotzdem, ich glaube, irgendwie zu zeigen, dass man daran Interesse hat. Ich verstehe es eh nicht, warum in der heutigen Zeit, wo
die Leute eher schnelllebig unterwegs sind und auch mal gerne ein Erfolgserlebnis schon nach 10 Minuten haben wollen, ne?
Ja.
Und eine kurze, prägnante Geschichte. Ich denke auch, also warum an der Romanform so kleben als Verlag, die ja eh jetzt gerade, so ein bisschen ins Wanken gerät. Mhm. Die Leute lesen lieber Sachbücher, gucken lieber Filme oder Dokus und sagen, warum soll ich jetzt 500 Seiten über eine ausgedachte Geschichte lesen, ja, wo ich doch auch ein Sachbuch über die Sackler-Family lesen kann.
Und ich weiß nicht, so Magazine oder Zeitschriften könnten natürlich auch einzelne Erzählungen veröffentlichen, wie es in Amerika, ja, glaube ich, immer, ja, noch sehr üblich ist. Früher waren im Playboy, glaube, ja, ich, auch Kurzgeschichten. Ich trage meinen Teil dazu bei, dass ich jetzt selber welche schreibe.
Und dafür wurde es ja auch ausgezeichnet mit dem Hamburger Literaturpreis.
Das ist ganz uneigennützig, dass die Kurzgeschichten wieder mehr präsent werden sollen. Auf einmal bekommt das alles so ein Geschmäckle.
Und damit ihr meine nicht lesen müsst, kauft lieber andere.
Aber wir wollen auch deine lesen.
Ja.
Die 22 den Literaturpreis bekommen hat, die war großartig, ein großartiger Spaß.
Ja, das war, ja, toll. Ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Also ein verdienter Preis, auch wenn ich natürlich nicht weiß, wer da noch alles was eingereicht hat. Deswegen immer nur verdient vor dem Hintergrund, dass mir diese Geschichte sehr gut gefallen,
ja,
und hat, ja, und
danke,
ich die preiswürdig,
ja,
fand. Ja.
Was denkt ihr denn, was könnte man denn machen? Oder?
Ich würde am liebsten ein Seminar für BuchhändlerInnen anbieten, um ihnen einfach, also ich glaube, ganz oft ist so die Scheu vor Erzählbänden, dass es schwierig ist für Buchhändler, das in einem Satz irgendwie schnell zu vermitteln, weil es natürlich auch schwierig ist, irgendwie über Bücher zu sprechen, in denen mehrere unterschiedliche Geschichten sind, sodass es sehr schnell irgendwie griffig ist, aber ich glaube, das ist möglich, oder ich glaube, das ist auch letztendlich gar nicht so wichtig, und ich glaube, man muss da irgendwie den BuchhändlerInnen so ein bisschen die Angst nehmen, also so, dass man das doch auch den Leuten, den Kunden zumuten kann, das einfach mal auszulegen, ohne dass es nur, also ich meine, es funktioniert ja heute vor allem über sehr berühmte Autoren, also jemand wie Sascha Stanisic, wenn der natürlich ein Erzählband schreibt, dann landet das natürlich auf der Spiegel-Bestseller-Liste.
Aber das ist natürlich vielleicht schon mal gut, dass er das macht.
Ja,
ne?
Ja.
Für andere, die dann danach kommen.
Richtig.
Vielleicht bricht das ein bisschen eine Schneise.
Wobei ich letztens eine Kritik gelesen habe zu dem Buch, zu dem neuen, mit dem sehr langen und sehr,
ja,
originellen Titel.
Ja. Mit der Witwe, die Gießkanne auf dem Friedhof irgendwo hinstellt. Oder so, ne?
Da wurde das so abgetan, naja, da hat er jetzt zwischen zwei Romanen
so
mal kurz so Gelegenheitsarbeiten rausgehauen.
Aber er hat
und das
ja
ist
auch schon Fallensteller vorher.
Absolut.
Ja, ja.
Ne?
Und ich glaube auch nicht, dass es von ihm so gedacht ist.
Ja.
Aber das,
ja,
das geht halt schnell, dass Erzählungsbände sind so ein bisschen, naja, der hat mal für eine Anthologie das geschrieben und dann noch das und dann schreibt er noch einen und dann kann man ein Buch zwischen zwei Romanen machen.
Ja, so würde ich es machen, aber doch nicht.
Aber nee, Feli, weil du gerade gesagt hast, BuchhändlerInnen, müsste man nicht bei den Verlagen anfangen? Oder?
Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel zwischen, dass die Verlage Angst haben, dass die Buchhändler es nicht verkauft kriegen, und die Buchhändler Angst haben, dass sie es nicht verkauft kriegen, weil sie es nicht in einem Satz erklären können. Und das ist dann natürlich so eine Wechselwirkung. Wenn die Verlage denken, die Buchhandlungen haben Angst vor etwas, dann scheuen die sich davor, das zu machen.
So sieht's aus. Das kann ich aus Gesprächen mit Lektoren bestätigen.
Ja.
Also auch diesen Satz. Wenn die Buchhändlerinnen das nicht in einem,
genau,
oder wenn
in
die
einem
das,
Satz,
wenn die das, den Roman oder den Erzählband nicht gepitcht kriegen,
ja,
ist es schon schwierig für uns, das Buch überhaupt an die zu verkaufen.
Ja.
Und ja, das heißt, die Leute, die vielleicht Erzählungsbände schreiben und veröffentlichen wollen, sollen sich vielleicht selber einen guten Pitch überlegen. So eine Klammer, die irgendwie hilft. Ich weiß auch nicht, kaufen die Leute Bücher von nicht bekannten Autoren und Autorinnen nach dem Thema, nach einer Empfehlung, nach der Persönlichkeit, ne? Also so, es ist eine Frau in meinem Alter, dann kaufe ich das Buch auch. Oder es geht um Trauer, das ist ein Thema, das mich gerade interessiert. Vielleicht ist das dann auch bei den Erzählbänden so, in Klammern leider. Ja, weil ich es manchmal ein bisschen so eine Verflachung finde, wenn so im Feuilleton die Person, die das Buch geschrieben hat, so zentral ist oder das Thema so zentral ist. Ich denke, ja, aber das sind doch die beiden Sachen, die mit das Langweiligste an einem literarischen Text sind. Es geht doch nicht darum, was erzählt wird, sondern wie.
Ja.
Aber man kann schlecht hinten drauf schreiben.
Es ist toll erzählt.
Toll erzählte Geschichten über dies und das.
Das würde ich kaufen. Wenn es genau so wäre, würde ich es kaufen. Toll erzählte Geschichten.
Ein Kessel
über
Buntes, aber.
In diesem Buch kommen folgende Themen vor: alphabetisch sortiert.
Ja, genau.
Angst.
Oder einfach, ich würde ein Buch schreiben, wenn hinten drauf so eine Triggerwarnung wäre und dann kommen so 20 üble Sachen von Nekrophilie.
Ah, super.
Über Folter bis Massensuizid. Und ich würde sagen: okay, dann nehme ich das mal mit. Aber
ja,
das ist, ich bin da auch eine Nische.
Aber die Nischen müssen ja auch leben.
Genau, also die Nischen daher, sollen überleben.
Ja, wenn ihr 700 jetzt Kurzgeschichtenbände kauft, ist okay, aber übertreibt es nicht. Ja. Die Nischen müssen bestehen bleiben, weil da entstehen tolle Texte.
Ja.
Ja, vielleicht auch, wie wird Literatur heute vermittelt? Über Instagram, TikTok, Podcasts, Blogs, dass man da ja natürlich auch gut einfach Kurzgeschichten anteasern und präsentieren kann. Also was spricht dagegen, ne? Und was haben die Amerikaner eigentlich, was wir nicht haben hier in Deutschland? Sind wir nicht auch Meister der kurzen Form?
Wir möchten auch den Wettbewerbsgeist hier ausrufen.
Tobias Wolf.
Ja. Tobias Wolf in
und
Deutschland.
Und werden nicht Kurzgeschichten beim Bachmann-Preis gelesen und beim Open Mic und beim Prenzlauer Literaturpreis und so. Sind es nicht diese Dinge? Okay, ja, ich habe aber auch keine Lösung. Ich weiß ja noch nicht mal, wie man Romane heute noch verkaufen will, die jetzt nicht irgendwie Krimis sind oder Liebesgeschichten in der Toskana. Ich habe da auch keine positive News.
Ja, aber wir lesen weiterhin freudig alles, was uns die Gäste mitbringen.
Wir lesen total freudig. Nee. Ja, Herbert, das war wieder mal, und das ist wirklich viel öfter so, als dass es nicht so ist, dass ein Gast hier ein Buch mitbringt, wo ich nachher denke, vielen Dank, geil. Es hat richtig Spaß gemacht, auch mit dir darüber zu reden. Und ich werde mir noch einen Kurzgeschichtenband vom Wolf holen. Was soll's? Kostet ja nichts.
Vor allem, wenn es Medimops ist.
Und das lese ich auch meiner Frau vor, die findet das nämlich auch super. Das ist genau ihre Art von Literatur. So dieses nicht, dass man irgendwie 500 Seiten erstmal irgendwie reinkommen muss und nicht so sprachlich verschnörkelt, aber dann halt emotional komplex und dicht und dass man sich damit eben dann noch lange beschäftigen kann und aber schon während des Lesens auch so eine Erfüllung spürt, dass man denkt, ah, so reich ist das Leben und jetzt bekomme ich auch Lust über das Leben nachzudenken, über das Leben zu erzählen, selber zu schreiben.
Das super. War ein sehr
das
schönes
das
Schlusswort.
Ich habe es darauf angelegt, ihr habt es gemerkt. Amen.
Wobei in 2 Minuten die Kirchenglocken wieder läuten.
Ja, so lange können wir noch durchhalten, wir können es aber auch lassen.
La la la.
La la la. Nö, also dann, ich gehe noch nicht mehr ein Eis essen.
Ich glaube, die wimmeln dann auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Nicht, dass wir dann jetzt warten, dann ist es nur enttäuschend. Ah, okay.
Ja, nee, dann.
Dann nicht.
Dann
das war jetzt ein bisschen unangenehm.
Dann blenden
Herbert.
Wir langsam. Oh, tut mir leid.
Oder ich frage jetzt noch, Nefeli, was wirst du als nächstes lesen?
Ach so.
Weißt du das schon?
Was ich für nächstes
Oder was liest
mal
du gerade?
Nee, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich nächstes Mal mitbringen werde. Und zwar
willst du
das
mal anteasern?
Ja, das neue Buch von Miranda July.
Alles klar. Dann lese ich auch mal endlich was von der.
Ja, eben. Ha.
Und was liest du gerade, Herbert?
Ich habe jetzt ganz viel Kurzgeschichten gelesen, auch zur Auswahl und zur Vorbereitung und werde wahrscheinlich als nächstes den Roman lesen, den ihr mal vorgestellt habt von dieser norwegischen Autorin.
Oh ja,
Vigdis Hjorth.
Genau, den habe ich mir nämlich dann gekauft und den will ich als nächstes lesen.
Oh, das würde ich auch gerne wieder zum ersten Mal lesen.
Wieder zum ersten Mal.
Du vergisst doch eh so schnell Sachen.
Stimmt.
Ja, aber das nicht.
Okay.
Das nicht. Ich lese gerade ein Sachbuch, nämlich Look What She Made Us Do von Anne Sauer, ein Buch über Taylor Swift. Und ich lese das, weil ich ein riesiger Taylor Swift-Fan bin.
Und sie heute in Gelsenkirchen spielt.
Ich bin in Swift die erste Stunde. Ja, morgen aber auch. Und morgen fahre ich natürlich hin. Ich habe mir für 5.000 Euro eine VIP-Lounge-Karte gekauft und freue mich tierisch drauf.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Schönen Abend euch.
Tschüss.
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 Luxbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Kero Masterlerz.